Manuel.
Hallo Jonas.
Herzlich willkommen zurück bei unserer vierten Folge der Einstiegsreihe. In der letzten Folge hatten wir über das Thema Geldgeschichte gesprochen. Wir haben darüber geschaut, wie denn Geld so entstanden ist, ob ein Staat schon immer Geld ausgegeben hat und warum Bitcoin denn so gesehen ja der nächste Schritt in der Evolution von Geld sein könnte. Und jetzt können sich der eine oder andere fragen, naja, Bitcoin funktioniert ja anscheinend, es hat interessante Themengebiete, die es bearbeitet. Und jetzt fragen sich einige, wie funktioniert die Technik dahinter? Und das möchten wir heute mal ein bisschen genauer in dieser Folge anschauen. Wir können schon mal davor packen, Technik und Technologie bei Bitcoin ist schon ein sehr komplexes Thema und auch für uns, weil wir beide jetzt gerade nicht aus dem Technikbereich kommen, aber wir haben versucht, das mal wirklich so einfach wie möglich darzustellen. Und für alle die, glaube ich, können wir jetzt schon mal vorher sagen, du wirst wahrscheinlich auch nochmal sagen, diese Folge ist nicht unbedingt die wichtigste in der Reihe, weil man kann Bitcoin auch ohne die Technik verstehen im Hintergrund. Das ist genauso wie das Internet ja auch, das wir nutzen, aber die wenigsten wissen, wie es genau funktioniert. Aber wir empfehlen trotzdem reinzuhören, weil ich finde es ultra spannend zu sehen, wie das denn im Hintergrund funktioniert, dass diese einzelnen Bausteine zusammenfügen oder gehören, dass diese Eigenschaften Bitcoins rauskommen. Und genau darüber wirst du uns ja heute ein bisschen mehr erzählen und deswegen wie immer, das Wort geht an dich wieder.
Also wir hoffen, mit der Folge etwas Licht ins Dunkel zu bringen, wie du gerade gesagt hast. Man braucht den Technikteil nicht, um Bitcoin zu nutzen. Nichtsdestotrotz ist es nicht schlecht, zumindest die Grundzüge zu verstehen. Und es hilft auch einfach in Gesprächen, in Diskussionen einfach gewisse Probleme besser verorten zu können. Weil es gibt eben Schlagworte, die wabern immer mal wieder durchs Internet und die kommen auch immer wieder in Diskussionen. Beispielsweise Proof of Work verbraucht viel Energie. Dass man einfach ein bisschen weiß, was hat es damit auf sich. Dann liest man häufig Blockchain. Blockchain war so mit das größte Buzzword wahrscheinlich, dass alle möglichen Unternehmen sich auf die Fahne geschrieben haben, eine gewisse Zeit lang, um eben zu signalisieren, wir sind super fortschrittlich und springen eben auf diesen Blockchain-Zug auf. Und mit diesen ganzen Begrifflichkeiten wollen wir eben ein bisschen aufräumen. Und auch hier nochmal, wie Jonas gesagt hat, wir sind selbst keine Techniker. Das heißt, wir versuchen es möglichst untechnisch zu erklären. Einfach, dass man da auch einen Zugang hat, wenn man jetzt nicht aus dem technischen Bereich stammt. Das setzt aber zwingend voraus, dass wir manchmal Metaphern verwenden, die technisch nicht eins zu eins richtig sind, aber es hilft fürs Verständnis und darum soll es ja in dieser Einstiegsfolge gehen. Genau, also wir haben uns überlegt, wir erzählen eine kleine Geschichte oder machen das Ganze an einer realen Lebenssituation fest und die ist relativ schnell erzählt. Im Endeffekt ist es so, eine Gruppe geht zusammen essen. Die Gruppe ist relativ klein, das ist jetzt in unserem kleinen Beispielsfall der Jonas, ein fiktiver Freund von uns namens Tim und ich. Wir gehen zu dritt essen und wir machen das in gewisser Regelmäßigkeit. Wir machen das so häufig, dass wir sagen, jeden Tag irgendwie, dass jedes Essen immer von jedem einzeln bezahlt wird, ist ein bisschen anstrengend. Wir machen einmal im Monat einen Strich drunter. Das heißt, wir notieren uns eben, wer wem welches Essen ausgegeben hat. Beispielsweise Jonas zahlt eine Pizza für Manuel, Manuel zahlt eine Cola für Tim und Tim wiederum zahlt eine Flasche Wasser für Jonas. Und am Ende jeden Monats setzen wir uns hin und gleichen das alles eben ab und stellen dann fest, okay, Tim bekommt ein bisschen Geld, ich muss ein bisschen Geld zahlen und bei Jonas ist es plus minus null, weil er manchmal Geld ausgegeben hat, manchmal hat er Geld genommen. Also wir gleichen die Salden letztlich aus. Und alles steht, wie gesagt, in diesem einen zentralen Kassenbuch. In diesem Kassenbuch steht dann eben jede Transaktion fein säuberlich drin. Also Jonas sendet am Ende des Monats beispielsweise 2 Euro für ein Wasser. Tim sendet Manuel 2,50 Euro für eine Cola und Manuel sendet Jonas 12,50 Euro für eine Pizza. Halten wir alles schön fest. Ist auch kein Problem, weil wir kennen uns schon lang. Wir sind gut befreundet, wir vertrauen einander. Wir wissen, niemand würde betrügen. Und jetzt sind wir im Endeffekt schon bei dem Kernproblem. Weil das alles funktioniert schön und gut, solange man in seiner kleinen Gruppe ist, die man sich selbst aussuchen kann, mit Leuten unterwegs ist, denen man vertraut. Aber was würde beispielsweise Tim daran hindern, eine Zeile in unserem Kassenbuch zu ergänzen, die heißt, Jonas sendet Tim 50 Euro, weil Tim Jonas vermeintlich ein Essen ausgegeben hat, Trüffelbandnudeln ausgegeben hat als Beispiel, also irgendein teures Essen. Es steht Jonas natürlich doof da, weil er in das Kassenbuch schaut und feststellt, Moment mal, ich habe das doch gar nicht ausgegeben. Aber er kann es nicht beweisen, weil was in dem Kassenbuch steht, ist eben so. Und jetzt haben wir die Lösung in der echten Welt dahingehend, dass man entweder Unterschriften ergänzt, also um einfach zuzuordnen, war die Zahlung tatsächlich veranlasst von der Person, die da steht. Also als Beispiel müsste dann in unserem Kassenbuch stehen, Jonas sendet an Tim 2 Euro, Jonas Händische Unterschrift. Oder aber man nimmt einen vertrauenswürdigen Dritten, beziehungsweise in unserem Fall einen vertrauenswürdigen Vierten hinzu, der natürlich alle Unterschriften kennt, dann abgleichen kann, passt es, ist es richtig, wurde das Essen tatsächlich ausgegeben, ja oder nein. Und dann, weil er so vertrauenswürdig ist, eben das Privileg hat, diese Transaktionen in unserem Kassenbuch hinzuzufügen. Und wir schauen uns das erstmal den ersten Teil an, nämlich mit dieser Unterschrift. Das ist ja verhältnismäßig einfach zu übertragen in die digitale Welt, weil das Problem ist ja jetzt, es mag ja sein, dass man das bei einem Essen lockerlässig machen kann, ständig den Ausgleich durchführen kann. Aber wie kriegen wir das Ganze in die digitale Welt? Und die Einzelheiten sind hier dann wieder relativ komplex, aber wir wollen es ja leicht verständlich halten. Deshalb könnt ihr einfach für euch an dieser Stelle mitnehmen, diese physische Unterschrift, also diese Unterschrift, die bestätigt, ich, Jonas, sende Tim tatsächlich 2 Euro, gibt es im Endeffekt 1:1 in der digitalen, in der Bitcoin-Welt. Und das Ganze nennt sich dann nicht digitale Unterschrift, sondern digitale Signatur und dient letztlich der Sicherheit dahingehend, dass man ja Daten ohne eine Form von Sicherheit, von Signatur, relativ einfach kopieren und fälschen kann. Und mit dieser digitalen Signatur wird eben sichergestellt, dass hier Tim eben kein Schindluder treibt mit unserem bis dato noch zentralen Kassenbuch, sondern eben sichergestellt wird, dass wenn dahinter Jonas steht, dass es dann auch wirklich der Jonas war und eben nicht der Tim, der sich als Jonas ausgegeben hat.
Genau. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, wir haben unsere Gruppe, wir haben ein Kassenbuch in der Mitte stehen. Entweder machen wir es alleine, aber auch hier, was wir in den ersten paar Folgen gelernt haben, das Thema Vertrauen ist, glaube ich, so der größte Themenblock, den man da rausziehen kann. Es geht immer darum, wenn ich jemanden habe, der irgendwas reinschreiben kann, vertraue ich dieser Person. Und das Thema müssen wir jetzt natürlich auch in die digitale Welt übertragen und schauen, wie können wir da eine Lösung finden, dass wir das auch nicht nur bei uns drei wahrscheinlich schaffen, sondern jetzt auch in einer größeren Ebene, auch global möglicherweise.
Genau, richtig. Je mehr Leute dazukommt, desto schwieriger wird das Ganze eben. Wie gesagt, in so einer kleinen Gruppe ist es noch verhältnismäßig entspannt. Aber was passiert, wenn die Gruppe größer wird? Beispielsweise, wenn wir einen runden Geburtstag feiern würden und der Gastgeber ist knausrig und verlangt von seinen Gästen, dass jeder seine Rechnung selbst zahlt. Oder noch eine Nummer größer, wenn wir das Ganze global sehen und uns eben mit Leuten verständigen müssen, die wir überhaupt nicht kennen. Denen können wir ja gar nicht vertrauen. Also irgendwie müssen wir hier eine Lösung schaffen. Und auch hier wäre es jetzt, um wieder das Beispiel der echten, der physischen, der klassischen Welt zu bedienen, wäre es eben so, dass man eine Person bestimmt oder eine Instanz bestimmt. In der physischen oder in der klassischen Welt wären das eben die Banken oder auch PayPal. Irgendeine Instanz, die in der Mitte sitzt und eben sagt, was, du willst Geld von A nach B schicken? Moment, ich schau mal, ob du genug Geld hast. Und dann gleicht eben diese Instanz ab. Wie viel Geld hat er denn? Wie viel Geld hat der Jonas? Kann er denn überhaupt Geld senden? Oder natürlich umgekehrt, wie viel Geld hat Tim oder Manuel? Kann überhaupt Geld an Jonas gesendet werden? Also das wäre der Lösungsansatz der Bankenwelt, dass wir diese Instanz in der Mitte haben. Und in der Bitcoin-Welt ist es eben so, dass es auch hier Netzwerkteilnehmer gibt, die letztlich in das Netzwerk hineinhören und in einem speziellen Vorgang, zu dem wir gleich noch im Detail kommen werden, überprüfen, ob die Transaktion tatsächlich von Jonas angestoßen wurde oder eben nicht. Es wird auch überprüft, und das ist schon an dieser Stelle wichtig, ob derjenige, der senden möchte, überhaupt über ausreichend Geldmittel verfügt. Also es ist nicht so, dass ich irgendwo anschreiben kann, in Anführungszeichen. Ich kann nur das Geld ausgeben, was ich tatsächlich da habe. Aber ihr merkt schon, was wir jetzt noch überhaupt nicht gelöst haben, ist das Problem, dass wir ja immer noch diese eine Stelle haben, dass wir immer noch diesen einen Punkt haben, dem wir vertrauen müssten, und das wollen wir ja nicht. Wir wollen eben weg von dem Problem, dass wir diesen einen Punkt vertrauen müssen und letztlich einfach alles hinnehmen, was derjenige als richtig bezeichnet. Und hier ist die Lösung so, dass wir in Bitcoin nicht ein Kassenbuch haben. Also wir haben ja in unserem Beispielsfall gesagt, wir haben ein Kassenbuch, jeder trägt die Transaktionen ein. Oder dieser vierte Teilnehmer trägt Transaktionen ein, weil wir ihm besonderes Vertrauen schenken. Davon lösen wir uns jetzt und sagen, wir machen nicht ein Kassenbuch, wir machen, weil wir zu viert sind, 4 Kassenbücher. Und jeder Teilnehmer hört eben um den Tisch herum, sage ich mal, welche Transaktionen ausgeführt werden sollen und trägt das entsprechende ein. Das heißt, wenn Jonas jetzt an Manuel Geld senden möchte oder Tim an Jonas Geld senden möchte, steht praktisch jeder auf und sagt, liebe Freunde, ich sende Geld. Und die anderen sitzen da und hören und sagen, aha, ist ja super, und tragen das dann ein in ihr Kassenbuch. So weiß jeder, wie viel Geld zu welchem Zeitpunkt von A nach B gesendet wurde. Also jeder weiß, dass beispielsweise Jonas von Tim 2,50 Euro erhalten hat. Jeder weiß, dass ich von Jonas 10 Euro für eine Pizza erhalten habe und so weiter und so fort. Also diese ganzen Transaktionen werden eben nicht zentral gebündelt, sondern dezentral dokumentiert und dann eben entsprechend niedergeschrieben. Und diesen Vorgang des Dokumentierens macht eben jeder für sich selbst.
Genau. Und ich glaube, das ist dann auch die große Lösung dafür, weil du gerade eben angesprochen hattest, wenn jetzt Tim zum Beispiel plötzlich das manipulieren möchte und mir plötzlich die 50 Euro aufschreiben möchte, das kann er ja, wenn er das einzelne Kassenbuch hat und er die Kontrolle darüber hat, könnte er das ja machen. Keiner kriegt das so richtig mit und ich stehe nachher dann da, wie du gemeint hattest, huch, wo kommt das jetzt her? Wenn aber das natürlich alles öffentlich ist und wir alle mitschreiben können, dann wird es natürlich viel schwerer, das zu manipulieren, weil du würdest ja wirklich, dann müsste ja Tim wirklich, wie du gerade gesagt hast, aufstehen und sagen, Jonas schuldet mir jetzt noch 50 Euro, dann Jonas schickt an mich 50 Euro und alle anderen sagen, ja halt, stopp, das stimmt ja gar nicht. Du hast diese Trüffelbandnudel, wie du es gerade eben als Beispiel hattest, ja gar nicht bekommen. Das heißt, da haben wir schon einmal einen Schritt weitergegangen, dass wir nicht diese eine zentrale, Wahrheit haben, sondern jeder hat seine eigene und kann da drauf schauen und überprüfen, ob das richtig ist oder stimmt. Und da ist schon mal die erste Lösung, glaube ich, von dem Problem, das wir am Anfang aufgemacht hatten. Und genau. Und dann geht es natürlich trotzdem ja weiter wahrscheinlich, wie welche Probleme dann noch aufkommen, denke ich mal.
Genau, also wenn wir einfach einen Schritt weitergehen, stellt sich eben dann die Frage, wie stellen wir denn sicher, dass diese Transaktionen in der richtigen Reihenfolge bei allen Teilnehmern ankommen? Auch hier wieder, wenn wir zu viert an einem Tisch sitzen, ist das kein Problem. Aber was passiert, wenn Leute aus dem Nachbarlokal wissen wollen, kann Jonas, wenn er am Folgetag mit einer anderen Gruppe essen geht, kann Jonas dann überhaupt Geld zahlen? Das können Sie nur sicher wissen, wenn dieses Kassenbuch für alle gleich ist. Weil bei Bitcoin, ich habe es ja vor ein paar Minuten schon angesprochen, ist es eben so, jeder kann nur das ausgeben, was er hat. Das heißt, jede Ausgabe muss es davor schon mal gegeben haben. Und Bitcoin selbst existiert eben nur in Form dieses Kassenbuchs. Also es ist nicht so, dass es irgendwie was losgelöst davon gibt, was man ableiten kann, was man in seinen Geldbeutel stecken könnte, wie wir es in der physischen Welt haben mit Euro und Cent, also egal ob in Schein oder in Münzform. Ich kann immer nur das ausgeben, was ich davor eingenommen habe. Und hier ist jetzt ein bisschen die Krux an der ganzen Sache, weil man muss eben sicherstellen, dass alle die gleiche Reihenfolge haben. Also Dezentralität ist gut, man kann damit Betrügereien vorbeugen, weil, naja, wenn Tim für sich allein sagt, ich bekomme noch Geld und alle anderen sagen, stopp, haben wir nicht gehört, kann nicht sein, ist das das eine. Aber man muss ja irgendeine Form von Synchronisation sicherstellen. Und diese Synchronisation muss so akkurat und präzise ablaufen, dass wir uns eben auf diese eine Wahrheit geeinigt haben. Und auch hier wieder, wenn wir jetzt eine zentrale Instanz in der Mitte hätten, die alle Zahlungsströme koordiniert, wäre es natürlich einfach. Wir müssten einfach nur sagen, liebe Bank, PayPal, wie sieht's denn aus? Aber in einem dezentralen Netzwerk gibt es diese Stelle ja eben nicht. Deshalb müssen wir uns jetzt überlegen, wie lösen wir das Problem? Wie bekommen wir es hin, dass wir wirklich sicher sind, dass die Reihenfolge eben die ist, wie sie ist? Wie stellen wir sicher, dass wir alle eine Wahrheit haben, was die Transaktionshistorie angeht? Und auch hier könnten wir jetzt natürlich in der Bitcoin-Welt jemand bestimmen, aber das wollen wir aus den genannten Gründen nicht. Und jetzt stellt sich die Frage, wie können wir denn sicherstellen, dass es immer wieder jemand anders ist, ohne dass es eine zentrale Stelle gibt, die eben diese Person auswählt? Also wir brauchen ein gewisses Rotationssystem und in einem dezentralen Netzwerk hat eben niemand das Sagen. Das heißt, man muss irgendein System finden, das Leute auswählt, aber wiederum selbst nicht kontrolliert werden kann. Und hier sind wir jetzt bei dem Stichwort oder bei dem Schlagwort, das relativ viele schon mal gehört haben, die sich mit Bitcoin zumindest oberflächlich befasst haben, nämlich bei Proof of Work.
Ja, sehr cool. Also erstmal vielen Dank, dass du bis jetzt so weit das so schön erklärt hast. Ich glaube, das macht es ein bisschen deutlich, was da genau passiert und vor allem besser gesagt, welche Probleme denn wir in dem aktuellen System immer haben und welche Probleme nur bis jetzt nicht gelöst worden sind. Wir haben es ja, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, dass ja Bitcoin so eine Kombination aus verschiedenen einzelnen, ja, besser gesagt Puzzleteilen sind und die Menschen es vorher schon probiert hatten, genau das Problem zu lösen, was du jetzt gerade schon erklärt hast. Wie kriege ich es hin, so ein Kassenbuch oder besser gesagt ein dezentrales Netzwerk so synchron zu halten, ohne dass irgendeiner da reinfuschen kann, weil auch hier nochmal, ich glaube, wir wiederholen es in den nächsten Folgen noch so häufig, Vertrauen ist immer das große Problem bei Geld. Wie du gesagt hast, wenn ich die Menschen gar nicht kenne, dann kann ich den Menschen gar nicht vertrauen und beim Geld hört irgendwann das Vertrauen sowieso auf und das ist, glaube ich, so der große große Vorteil und diese große Lösung, die Bitcoin eigentlich geschafft hat, dass man sagt, man kann ein Netzwerk aufbauen, das vor allem global funktioniert, ohne dass jemand da reinpfuschen kann, ohne dass jemand kontrolliert, weil wir ja gesehen haben, welche Probleme dadurch entstehen können. Und ja, wie du gesagt hast, Proof of Work hört man so häufig und deswegen wäre es, glaube ich, jetzt richtig cool, mal zu wissen, was dahinter überhaupt steckt, weil die meisten wissen das, glaube ich, gar nicht.
Bevor wir zu dem Prozess kommen, der eben letztlich dafür verantwortlich ist, dass die Reihenfolge der Transaktionen sichergestellt und gewahrt ist, will ich einen Aspekt vor die Klammer ziehen, nämlich die Hash-Funktion SHA-256. Auch hier wollen wir nicht ins Detail gehen, aber im Endeffekt genügt es an dieser Stelle, wenn ihr wisst, dass das eine sogenannte Einbahnstraßenfunktion ist. Ihr könnt euch das so vorstellen wie einen großen Trichter. Ihr schmeißt oben alles Mögliche rein, also irgendein Textfeld. Als Beispiel, Jonas sendet Tim 2,50 Euro. Schreibt ihr einfach rein und bekommt dann nach dieser Funktion ein gewisses Ergebnis. Also das, was ihr oben reinschmeißt, nennt sich Input und das, was unten rauskommt, nennt sich Output. Und das Interessante ist, jeder Input hat immer einen spezifischen Output. Also wenn ich beispielsweise, wie in meinem Beispiel gerade genannt, hineinschreibe, Jonas sendet Tim 2,50 Euro, bekomme ich einen spezifischen Output. Und wenn ich diesen Input minimal, wirklich ganz, ganz marginal verändere, beispielsweise Jonas sendet Tim 2,51 Euro oder Jona sendet Tim 2,50 Euro, ist der Output vollständig anders. Wichtig ist, es ist wie gesagt eine Einbahnfunktion. Das heißt, bisher ist es unmöglich zurückzurechnen. Das heißt, wenn ich einen Output habe, weiß ich nicht, was der Input war. Und der Output insgesamt ist letztlich immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Zahlen und Nummern. Also um die beiden Beispiele von gerade nochmal aufzugreifen. Jonas sendet Tim 2,50 Euro, würde der Output beginnen mit 426C82. Und Jonas sendet Tim 2,51 Euro, wäre der Output schon 6ED969. Also ihr seht schon, nur bei diesem einfachen Beispiel ist eben zu erkennen, dass der Output ja vollständig anders aussieht. Egal an welcher Stelle ihr dreht, ihr könnt ihn nicht vorhersehen und man kann auch Stand jetzt nicht zurückrechnen. Jetzt habt ihr natürlich vollkommen zu Recht die Frage im Kopf, warum zur Hölle haben wir euch jetzt in einem relativ oberflächlichen Exkurs Informationen zu dieser SHA-256-Funktion gegeben? Und diese Frage ist auch berechtigt. Die Idee war ja, dass wir irgendeine Lösung finden müssten für das Problem, dass der Kassenbuchschreiber zufällig von einem dezentralen System eben ausgewählt wird. Und das muss man dazu sagen und wissen. Es gibt viele Netzwerkteilnehmer, warum, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die wollen dieser Kassenbuchschreiber sein, weil sie eine Form von Belohnung bekommen. Das heißt, diese Netzwerkteilnehmer treten in ein gewisses Konkurrenzverhältnis zueinander und liefern sich einen Wettbewerb dahingehend, wer den nächsten Kassenbucheintrag schreiben darf. Und wir haben ja gerade festgestellt, die gleichen Inputs ergeben immer die gleichen Outputs. Das heißt, wenn Jonas alles zusammenwirft, kommt am Ende exakt das Gleiche raus, wie wenn ich den gleichen Input nehme und diesen Input auch durch diese SHA-256-Funktion laufen lasse. Das heißt, irgendwie müssen wir es den Netzwerkteilnehmern ermöglichen, eine gewisse Variation in den Output beizumischen. Und jetzt vereinfachen wir wieder sehr stark und schauen uns an, was diese Netzwerkteilnehmer denn zur Verfügung haben. Welche Parameter haben sie, um eben diese SHA-256-Funktion zu befüllen, wenn man so möchte? Und da ist es so, dass diese Netzwerkteilnehmer alle Transaktionen nehmen, die sie für sich verarbeiten möchten. Einen Zusatz, zu dem wir gleich nochmal im Detail darauf zu sprechen kommen, und eine sogenannte NUNCE, also eine Number Only Use Once, also eine Zahl, die nur einmal verwendet ist. Weil wir wissen ja, wenn wir das Gleiche reinschmeißen, kommt unten das Gleiche raus und wenn wir den Input minimal verändern, kommt möglicherweise was ganz anderes raus. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja alles schön und gut, aber wir haben noch immer nicht die Frage geklärt, wie wir denn jetzt wissen, wer am Ende drankommt. Und da ist es so, dass das Netzwerk letztlich einen Zielbereich definiert und sagt, dieser Zielbereich ist jetzt egal, wie er aussieht, aber dieser Zielbereich muss getroffen werden. Das heißt, alle Netzwerkteilnehmer, die an diesem Wettbewerb mitmachen möchten, nehmen alle Transaktionen, diese Nonce plus den einen Zusatz, zu dem wir gleich kommen, und spielen das ganze Spiel so lang durch, bis sie diesen Zielbereich treffen. Und erst wenn sie diesen Zielbereich getroffen haben, sind sie glücklich und haben letztlich diesen Wettbewerb für diese Runde gewonnen. Und sobald sie diesen Wettbewerb Ihrer Auffassung nach gewonnen haben, sagen Sie, liebes Netzwerk, ich habe den Wettbewerb gewonnen. Hört mal, ich habe folgende Transaktion verwendet, ich habe folgende NANs verwendet und diesen einen Zusatz, zu dem wir gleich kommen. Und mit dieser NONS und den anderen Inputs, die ich eben genommen habe, kommt das Ergebnis raus, das dem Zielbereich entspricht. Und jetzt ist das besonders Coole an der ganzen Sache. Dieser Prozess ist sehr energieintensiv, weil man, wie gesagt, nicht zurückrechnen kann. Und die einzige Möglichkeit, das Ergebnis zu variieren, ist eben ausprobieren. Also ich nehme als Netzwerkteilnehmer, Tim sendet Jonas 2,50 Euro, Jonas sendet Manuel 10 Euro und so weiter und so fort und werfe diese Nons rein, geht es einmal durch mit beispielsweise der 1 und stell fest, passt nicht. Geh es durch mit der 2, passt nicht. Mit der 3, der 4, der 5 und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich eben mein Ergebnis. Und dieser Prozess, dadurch, dass ich ihn ständig und ständig und ständig wiederholen muss, ist eben sehr energieintensiv. Und jetzt kommt das Coole, die Kontrolle, ob das alles richtig ist, ist sehr energiearm. Das ist im Endeffekt vergleichbar mit einem Sudoku. Da gibt es ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ein sehr schwieriges Sudoku schaut man sich an und kann schon mal ein bisschen knobeln. Aber wenn ich dann die Lösung präsentiert bekomme, dann ist es sehr einfach festzustellen, ob alle Zahlen letztlich in der richtigen Reihenfolge sind. Und genauso ist es bei Bitcoin letztlich auch. Wenn man die Lösung präsentiert bekommt, stellt man sehr einfach fest, Daumen hoch oder Daumen runter. Und diesen ganzen Vorgang, den wir jetzt gerade beschrieben haben, nennt sich Mining. Haben auch sicherlich schon die ein oder anderen davon gehört. Und diejenigen Netzwerkteilnehmer, die eben darum konkurrieren, dieses Kassenbuch zu befüllen, sind die sogenannten Miner. Und diejenigen, die diese Art Kontrollinstanz, wenn man so möchte, darstellen, nennen sich Fullnodes. Und diese Fullnodes haben eben die Möglichkeit, den Minern auf die Finger zu gucken und zu sagen, lieber Miner, hier passt alles oder hier passt nichts.
Genau. Also das ist genau das Proof of Work. Da steckt viel mehr dahinter, teilweise, wie man, glaube ich, glaubt. Und hier kommt auch genau dieser Punkt rein, wenn man häufig davon liest, dass die Mining-Betreiber oder Miner so ein rechenintensives oder so ein schwieriges mathematisches Puzzle lösen müssen, was man häufig liest. Es ist, wie du gesagt hast, gar kein richtig schweres, gar keine schwere Aufgabe an sich, sondern es ist einfach nur ein stupides Ausprobieren, wie du gesagt hast, 1, 2, 3, immer eine andere Zahl nehmen und unten schaue ich mir den Output, also was am Ende von diesem Filter, wie du es genannt hattest, unten was rauskommt, gucke ich mir an, ist diese Zahl oder diese Kombination in dem Zielbereich, der vorgegeben wurde, wenn ja oder wenn nein, dann muss ich weiterrechnen und wenn ja, das erste Mal getroffen, dann kann ich sagen, hier, liebes Netzwerk, ich habe das gefunden, was ihr gesucht habt oder was ich suchen sollte bei dem Wettbewerb und ich habe diesen Wettbewerb gewonnen und das entscheiden wiederum dann die Netzwerkteilnehmer selbst, weil sie sagen, okay, wie beim Sudoku, hier ist das Sudoku, guck mal, ob das richtig ist und dann schaut man drauf, ah, die Zahlen stimmen, gut, du bekommst jetzt das, worauf wir jetzt gleich dann kommen, denke ich mal. Und an sich ist es ziemlich einfach, aber es ist sehr, sehr wichtig für das Thema Bitcoin und was dahinter passiert.
So, und jetzt kommt das nächste Schlagwort, das wir vorhin angesprochen haben, nämlich Blockchain. Weil die Miner sammeln, wie gesagt, diese Transaktionen, aber sie müssen die ja irgendwie verarbeiten. Und diese Verarbeitung findet letztlich in Bitcoin in Form von Blöcken statt. Das heißt, alle Transaktionen werden in einen Block gepresst, alle Transaktionen werden in einem Block verarbeitet. Und dieser Block wird an diese Blockchain, sprich an die vorherigen Blöcke, hinten angehängt. Und jetzt ist natürlich auch hier wichtig, dass man irgendwie sicherstellt, dass die Blöcke nicht getauscht werden können. Wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass die Transaktionen, die im Block 10 sind, nicht schon in Block 1 waren. Das wollen wir auch nicht. Also wir müssen gucken, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und jetzt kommt ein Zusatz hinzu, den ich vorhin angesprochen, aber noch weggelassen habe. Der Hash des vorherigen Blocks wird ebenfalls noch in den Folgeblock gepackt. Das heißt, in jedem Block sind die Transaktionen, ist der Hash des vorausgegangenen Blocks und diese NANs. Und mit diesem Input bekommt man dann eben einen spezifischen Output, mit dem man diesen Wettbewerb oder manche nennen es auch Lotterie, diese Lotterie eben gewinnen kann.
Ja, noch kurz ein Hinweis wegen Hash. Vielleicht fragt sich einer, warum was genau ein Hash ist. Wir hatten es ja bei SHA-256 so ein bisschen angesprochen. Das ist eigentlich nichts anderes als der Output, der da am Ende rauskommt, wenn du eben oben Daten in diesen SHA-256 reinwirfst und in den Output hast. Und genauso machst du es mit dem vorherigen Block. Wie gesagt, du kannst ja oben alles reinwerfen, egal welche Form von Daten. Das heißt, du nimmst den vorherigen Block, packst ihn oben in diesen Filter rein, nimmst die Zahl, die unten rauskommt und die wiederum fügst du dem nächsten hinzu und dann ist das Ganze ja verbunden. Das bedeutet nämlich auch, wenn ich dann irgendeine Transaktion, die davor geändert wurde ist, also wie du gerade gesagt hast, in Block 1 wird eine Transaktion geändert, dann würde sich ja alles weitere auch wieder ändern, weil ja sich dadurch automatisch dieser ganze Hash, dieser Output von einem Block wieder ändern würde, dann würde sich beim Folgenblock 2, müsste ich ja auch wieder den Hash, den ich vorher genommen habe, wieder ändern. Und so gesehen ist alles verbunden und dadurch wird es so schwer, die vorherigen Blöcke zu ändern, weil ich nicht nur einen Block ändern muss, sondern alle darauf folgenden auch nochmal. Wir haben mal das Beispiel aufgemacht, der Kartonstapel mit Rechnungen drin, die ich übereinander stapel. Den obersten Kartonstapel mit Rechnungen kann ich nochmal aufmachen und was ändern. Wenn ich aber an den Kartonstapel ganz unten gehen muss, dann müsste ich oben alle runternehmen, die Rechnung unten reinwerfen, dann wieder alles aufeinander stapeln. Es wird also immer schwieriger und so kann man sich das, glaube ich, bildlich ganz gut vorstellen, weshalb so eine Blockchain überhaupt existiert, dass diese Transaktionen eben untereinander, man sagt auch, sie werden vergraben untereinander, weil sie danach aufeinander aufbauen. Und ich glaube, das ist ganz interessant zu wissen, dass Bitcoin genau so funktioniert.
Genau, vielen Dank für den Hinweis. Es ist natürlich vollkommen richtig, will ich gar nichts mehr ergänzen an der Stelle. Dankeschön. Dann stellt sich jetzt die nächste Frage. Und warum? Warum sollten die es machen? Also was haben diese Miner, was haben die denn für einen Anreiz? Wieso soll der eine Teil im Netzwerk Energie aufwenden und der andere Teil soll einfach der Nutznießer sein, wenn man so möchte, und das einfach energiearm kontrollieren können? Und ihr werdet es wahrscheinlich schon ahnen, die Miner bekommen natürlich eine gewisse Belohnung. Und diese Belohnung nennt sich Block Reward und setzt sich zusammen aus der sogenannten Block Subsidy, also der Block Subvention, und den Fees. Also Transaktionsgebühren. Wenn wir uns die Fees anschauen, die Transaktionsgebühren, ist es eben so, dass der Platz in einem Block begrenzt ist. Und wenn ich jetzt ein Netzwerkteilnehmer bin und meine Transaktion möglichst schnell abgewickelt haben möchte, kann ich dem Miner natürlich einen Anreiz dadurch geben, meine Transaktion in den nächsten Block aufzunehmen, dass ich einfach sage, hier, es gibt ein üppiges Trinkgeld obendrauf. Wenn ich aber sage, ist mir eigentlich egal, Hauptsache es passiert irgendwann, dann kann ich da natürlich ein bisschen knausrig sein. Und da kommt es einfach darauf an, wie wichtig ist es mir als Nutzer, dass meine Transaktion in den nächsten Block, im nächsten Block verarbeitet wird. Wichtig ist hier zu wissen, zwischen zwei Blöcken vergehen durchschnittlich 10 Minuten. Das heißt, es kann Phasen geben, wo innerhalb von 5 Minuten 3 Blöcke gefunden werden. Und dann kann es Phasen geben, wo innerhalb der nächsten 2 Stunden gar kein Block gefunden wird. Das heißt, durchschnittlich alle 10 Minuten kommt ein Block. Und wenn ich dringend, wenn ich auf Teufel komm raus in diesen nächsten Block möchte, muss ich eben ein höheres Trinkgeld geben. Also es ist im Endeffekt ein Anreizsystem für die Netzwerkteilnehmer, dass sie für sich selbst festlegen können, was bin ich bereit zu zahlen, um in den nächsten Block zu kommen. Der andere Teil, wie Miner eben Einnahmen generieren können, ist die Block Subsidy, also die Block Subvention. Heißt, die Arbeit der Miner wird durch das Netzwerk selbst subventioniert. Und diese Subvention folgt festen Regeln. Ursprünglich hat jeder Miner pro Block 50 Bitcoin als Subvention bekommen. Nach 4 Jahren wurde das dann angepasst und dann waren es nur noch 25. Dann 12,5. Aktuell sind wir bei 6,25 und vermutlich im April 2024 sind wir bei 3,125 Bitcoin Blocksubvention pro Block. Ungefähr 4 Jahre ist eben ein sehr vager Zeitraum. Der richtigere Zeitraum wäre alle 210.000 Blöcke. Und dieses ganze Spiel, dass sich das alle ungefähr 4 Jahre halbiert, nennt sich Halving. Und jetzt noch die letzte Ergänzung. Diese Transaktion muss ja auch noch irgendwie in das Netzwerk kommuniziert werden. Weil wir haben ja gelernt, es kann nur das Geld ausgegeben werden, was schon im Netzwerk ist. Schulden machen geht nicht. Das heißt, diese Transaktion schreibt der Miner auch noch in den Block hinein. Und jetzt haben wir ein letztlich rundes Bild davon und eine ganz solide Vorstellung davon, was alles in den Block kommt und wie diese Blöcke eben zusammenhängen und diese Reihenfolge, die Transaktionshistorie abgesichert ist.
Genau. Dann, und eins, was ich noch hinzufügen möchte, weil sich immer viele fragen, ja, die 21 Millionen, die sind ja noch nicht vorhanden und das ist genau das, was du jetzt gesagt hattest, die kommen ja, die neuen Bitcoin kommen ja pro Block dazu und deswegen kann man auch davon sagen, dass die Bitcoin da entstehen, in Anführungszeichen, die kommen ja nicht aus dem Nichts, weil es muss was dafür getan werden, wie du gesagt hast, die Miner geben ja die Energie rein und dann dafür erhalten sie die neuen Bitcoin, die vorher noch keiner besessen hat und das ist ganz wichtig, da kommen wir, glaube ich, jetzt im nächsten Punkt noch darauf, wie das dann, welche Auswirkungen das hat, aber das ist ganz wichtig, die Miner erhalten die, ich sage mal in Anführungszeichen, frischen Bitcoin aus dem Netzwerkprotokoll zugeschrieben, weil sie selber dann eben das als Belohnung bekommen, die Bitcoin hat vorher noch keiner besessen. Die sind einfach so in den Spielregeln festgelegt, wenn du als Miner den richtigen Output gefunden hast, hast du den richtigen Block gefunden, bist erfolgreich gewesen, alle haben das gesagt, das passt so, dann erhältst du von dem Netzwerkprotokoll aus den Spielregeln heraus diesen Bitcoin-Block-Anzahl, wie viel es gerade auch immer sind. Und das ist deine Belohnung dafür, warum du mitmachst.
Genau, da sagt letztlich das Netzwerk, lieber Miner, zugestanden, alles richtig gemacht, du warst der Erste, perfekt, hier deine Belohnung im Endeffekt, zuzüglich zu den Transaktionsgebühren. Es stellt sich natürlich die Frage, was Miner davon abhält, einfach mehr Rechenleistung zu investieren, um so schneller an neue Blöcke zu kommen. Weil wenn ich schneller an neue Blöcke komme, erhalte ich eben mehr Blockbelohnung in kurzer Zeit. Ist ja super, da wäre ich ja noch viel profitabler. Und hier gibt es jetzt eben ein relativ ausgeklügeltes System in Bitcoin. Es nennt sich Difficulty Adjustment oder Schwierigkeitsanpassung. Wie gesagt, ungefähr alle 10 Minuten soll ein Block erscheinen. Und es soll, um im Bild des Minings zu bleiben, egal sein, ob jetzt einer mit seiner Schaufel wühlt, ob einer rechnet oder ob sich 10 Leute zusammentun und zusammenbuddeln beziehungsweise zusammen eben dieses Rätsel versuchen zu lösen. Und damit das eben garantiert wird, schaut man in etwa alle 2 Wochen, das ist hier das gleiche in etwa wie den 4 Jahren, schaut man genauer gesagt alle 2016 Blöcke danach, ob das Netzwerk insgesamt noch auf Kurs ist. Auf Kurs dahingehend, dass ungefähr im Jahr 2140 der letzte Bitcoin, also diese Annäherung an den letzten Bitcoin gemeint wurde, beziehungsweise dass innerhalb des letzten Zeitraums durchschnittlich alle 10 Minuten eben ein Block gefunden wurde. Wenn das nicht so ist, wenn wir schneller waren, wird die Schwierigkeit eben angepasst. Das macht man so, dass man diesen vorher angesprochenen Zielbereich verkleinert. Und wenn wir eben langsamer waren, dann vergrößern wir diesen angesprochenen Zielbereich. Wichtig ist einfach, dass egal wie viele Netzwerkteilnehmer, wie viele Miner sich an diesem Rätsel beteiligen, das Sudoku, von dem wir gesprochen haben, im Durchschnitt alle 10 Minuten gelöst wird.
Und das ist auch, würde ich mal rausziehen, eines der wichtigsten Eigenschaften Bitcoins, weil es eben sich dadurch unterscheidet von allen anderen Gütern, die wir sonst haben. Beispiel, jemand hat diese große Nachfrage nach Gold. Was würden Goldminenbetreiber machen? Sie würden mehr Energie, Rechenleistung, in diesem Fall Rechenleistung bei Bitcoin, bei den Goldminen eben mehr Arbeiter, mehr Personal, mehr Strom, mehr Maschinen, um mehr Gold rauszunehmen aus der Erde, damit sie es verkaufen können, weil es ja profitabel ist, wenn mehr Nachfrage da ist. Das bedeutet aber auch automatisch, wenn wir mehr Nachfrage haben und mehr Angebot wieder drauf kommt, dann wird der Preis sich wieder natürlich einpendeln, weil das Angebot ja eher sich der Nachfrage wieder annähert. Bei Bitcoin ist es eben der große Unterschied, und das hatten wir in der ersten Folge und auch jetzt in der zweiten Folge angesprochen. Wenn es eben eine größere Nachfrage nach Bitcoin gibt, dann könnte man ja genauso sagen, ja, dann werden die Miner rein rational sagen, können wir mehr Bitcoin erschaffen, dann können wir mehr verkaufen, können wir mehr Geld machen. Und genau das wird durch dieses Difficulty Adjustment, durch diese Schwierigkeitsanpassung ja verhindert, weil egal, selbst wenn es eine riesengroße Nachfrage geben würde, dann würden mehr Miner hinzukommen, die mehr Rechenleistung reinpacken, aber trotzdem würde dann das System automatisch merken, oh, da sind jetzt mehr Computer, mehr Miner hinten dran, die rechnen schneller, ich muss jetzt das Thema wieder auf Kurs bringen, wie du gerade gesagt hast, sodass wir wieder durchschnittlich bei 10 Minuten gelandet sind. Und dadurch wird das Angebot immer in diesem Korridor bleiben, dass wir, wie du gesagt hast, bis 2140 ungefähr den letzten Bitcoin, also letzten von diesen 21 Millionen sich da annähern. Und das ist halt so eine geniale Erfindung, die wir so bei einem Geld oder einem Gut hatten, das wir als Geld nutzen könnten, noch gar nicht hatten bis jetzt. Und das macht es so spannend bei Bitcoin, weil wir es einfach nicht verändern können, auch wenn die Nachfrage sich verzehnfachen, verhundertfachen würde. Und das kann man sich mal so ein bisschen eine Fantasie zusammenspielen, was das bedeuten könnte, wie Bitcoin als Geld funktioniert, vielleicht auch in Zukunft.
Ja, das ist wirklich cool, ist für mich auch so das Feature, was Bitcoin eben einmalig macht, weil bei allen anderen, bei Gold zum Beispiel, da würden natürlich, angenommen der Bitcoin-Preis explodiert, wenn wir es auf Gold übertragen, der Goldpreis explodiert, würden ja irgendwann alle Leute anfangen, nach Gold zu buddeln, Gold zu schürfen. Und wahrscheinlich wäre es auch so, dass dadurch mehr Gold gefunden werden würde. Und bei Bitcoin ist es eben so, selbst wenn alle anfangen, wie wild zu minen, es wird nicht schneller gehen. Also wir haben diesen kurzen Zeitraum von 2016 Blöcken, wo die Abstände der Blöcke kürzer sein könnten. Aber dann wird die Schwierigkeit angepasst und dann sind wir wieder auf Kurs. Und das ist, finde ich, ist einfach genial. Für diejenigen, die jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, das verstehe ich nie oder das werde ich nie hinkriegen, keine Sorge. Von allem, was wir jetzt gesagt haben, muss man letztlich nichts oder nur einen Bruchteil wissen. Wir haben in einer unserer ersten Folgen auch gesagt, beim Auto ist es ja auch so, wir können Auto fahren, wenn wir einen Führerschein haben, aber wie genau jetzt so ein Dieselmotor funktioniert oder was ein Dieselmotor von Verbrenner oder Elektromotor in den Feinheiten unterscheidet, muss man wieder nicht wissen. Und genauso ist es letztlich auch bei Bitcoin, diese Interaktionsmöglichkeit. Also wie sage ich denn dem Netzwerk, dass ich von mir beispielsweise an dich, Jonas, Bitcoin oder Satoshi senden möchte, diese Interaktionsmöglichkeit wird mir glücklicherweise abgenommen von Software, die wir Wallets nennen. Und in diese Wallets muss ich sogenannte Adressen eintippen. Adressen sind im weitesten Sinne vergleichbar mit einem Briefkasten oder noch weiter vergleichbar mit einem Bankkonto. Diese Adresse ist auch nicht schlimm. Die kann ich auf jeden Fall teilen. Die muss ich dir geben oder die musst du mir geben, wenn du Geld von mir haben möchtest. Was ich nicht teilen darf, ist mein sogenannter Private Key, also mein privater Schlüssel. Hier sind die Feinheiten jetzt auch an dieser Stelle irrelevant, aber aus diesem Private Key ergibt sich ein Public Key, also ein öffentlicher Schlüssel, und aus diesem öffentlichen Schlüssel ergibt sich die Adresse. Also Private Key, Public Key, Adresse hängen miteinander zusammen. Die Adresse darf ich teilen, den Private Key auf gar keinen Fall. Jeder, der über meinen Private Key verfügt, kann meine Bitcoin versenden. Das heißt, hütet diesen Private Key wirklich wie euren Augapfel. Wir werden dazu noch genauer in der Folge eingehen, in der es eben um die Aufbewahrung geht, aber diesen Private Key wirklich hüten. Und diese Wallets, von denen wir gesprochen haben, zeigen euch zu Beginn einen sogenannten Recovery Seed an. Mit diesem Recovery Seed kann ich letztlich alles ableiten. Kann ich alle Private Keys ableiten? Kann ich alle Public Keys ableiten? Kann ich alle Adressen ableiten? Also auf diesen Recovery Seed müsst ihr wirklich aufpassen.
Genau. Wie gesagt, zu dem Thema Aufbewahrung, allem drum und dran, da haben wir noch eine Folge, die später kommt, bevor ihr kaufen könnt, die hundertprozentig auf jeden Fall anhören, weil die ist ganz, ganz wichtig. Aber wie du gesagt hast, um am Netzwerk teilzunehmen, um Transaktionen durchzuführen, ich fasse es einfach nochmal kurz zusammen, sind diese Wallets eben notwendig, weil dort kann ich mir so eine Art, ja, ich sage es mal einfach, so eine Art Konto erstellen lassen, das das Wallet für mich erstellt. Da habe ich dann so eine Art Konto mit der Kontonummer, die kann ich weitergeben, wenn du mir was schicken möchtest. Und gleichzeitig habe ich diesen privaten Private Key, wie du es genannt hast. Das ist so gesehen ein bisschen, man kann sich sehr, sehr vereinfacht vorstellen, wie ein Passwort dafür, mit dem ich wiederum beweise, dass ich die Bitcoin auch besitze oder besser gesagt versenden kann. Glaube ich, so wird man es, glaube ich, sehr einfach ausdrücken. Und wie gesagt, genau, wie du sagst, dieses Passwort, diesen privaten Schlüssel, kann ich wiederum sichern mit dem Recovery Seed, so eine Art Wiederherstellungsphrase. Da kommen wir auch ganz genau darauf, wie das genau aussieht. Aber die Wallets sind so gesehen der Zugang zum Bitcoin-Netzwerk für euch. Und das ist ziemlich einfach gestaltet. Und da erkennt ihr auch nichts mehr von dem ganzen Thema, was dahinter, was Manuel uns die ganze Zeit erklärt hat. Das seht ihr gar nicht. Sondern da geht es nur darum, ich möchte jetzt Bitcoin an Manuel senden oder Manuel sendet gerne an mich Bitcoin. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach. Und das kriegt wirklich jeder hin, der mal ein Smartphone schon in der Hand hatte.
Genau, also in der praktischen Handhabung sieht es für euch dann wirklich nur so aus, dass ihr, wenn ihr eine Transaktion versenden wollt, die Empfangsadresse eintippt, noch eure Fee, die Gebühr, die ihr bereit seid zu zahlen, dazu schreibt im Endeffekt oder auswählt, wie hoch die sein soll. Und dann klickt ihr letztlich auf Senden oder auf OK oder auf Bestätigen. Und die Wallet übernimmt dann alles. Übernimmt die Signatur, übernimmt den Abgleich mit dem Netzwerk, die Interaktion mit dem Netzwerk. Also da seid ihr dann komplett raus.
Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank, dass du das so genial zusammengefasst hast. Wir sind jetzt ein bisschen weiter über die 30 Minuten gekommen, aber ich glaube, das passt ganz gut, weil wir sehen, das ist so ein komplexes Thema und wir müssen, glaube ich, nochmal wiederholen. Erstens musst du es nicht unbedingt wissen, was wir jetzt alles erzählt haben. Und zweitens, das ist wirklich nur der kleinste Teil, den wir jetzt dargestellt haben. Und da gehört noch so viel mehr dazu und es ist teilweise noch so viel detaillierter. Und wir haben es ja schon versucht, so mit einigen Metaphern, Analogien, die vielleicht nicht hundertprozentig korrekt sind, aber zum Verständnis halt wirklich helfen. Und ich denke, wen es interessiert, es gibt geniale Bücher, wir werden sie verlinken. Es gibt auch noch eine andere Podcast-Episode, die wir dazu gemacht haben. Da kann man auf jeden Fall sich stundenlang damit beschäftigen, wenn das jemand interessiert. Und ich glaube, es gibt genug, die das ultra spannend finden. Und da werden wir natürlich noch einiges verlinken.
So machen wir es. Dann herzlichen Glückwunsch an alle, die bis hierher durchgehalten haben. Und in der nächsten Folge
wird es ein bisschen einfacher.
Genau, haben wir wieder ein etwas zugänglicheres Thema.
Sehr gut. Dann bis gleich.
Jo, bis gleich. Ciao.
Tschüss.